Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Meinen nächsten Gast, den kann ich ein bisschen kompliziert vorstellen. Dann sage ich, er ist Mathematiker, Physiker, Meteorologe, Professor an der Uni Hamburg, Direktor des Instituts für Küstenforschung des Helmholtz-Zentrums Geesthacht, hat am Max-Planck-Institut für Meteorologie geforscht und so weiter. Oder ich mache es einfach ganz kurz und sage, Hans von Storch ist ein Urgestein der deutschen Klimaforschung. Auch wenn ich nicht genau weiß, ob er sich selber so nennen würde. Jedenfalls ist Hans von Storch jetzt zu Gast im Deutschlandfunk Kultur mit seinem aktuellen Buch Der Mensch-Klima-Komplex. Guten Tag, Herr von Storch.
Ja, guten Tag.
Ja, die Klimaforschung. So neben der Virologie in der Pandemie ist die Klimawissenschaft in der Klimakrise wahrscheinlich die wichtigste, die politisch wichtigste Forschungsrichtung. Viele würden sagen, die Politik hört einfach noch nicht genug auf die Wissenschaft, aber Ihr Buch durchzieht da eher so ein gegenteiliges Unbehagen über dieses Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Sollte sich die Klimawissenschaft aus der Politik mehr raushalten?
Ich glaube eigentlich schon. Wissenschaft und Politik haben ganz verschiedene Rollen, funktionieren nach ganz verschiedenen Regeln und haben deshalb auch ganz verschiedene Stärken. Wissenschaft ist dazu da, Zusammenhänge zu klären. Oder um zu sagen, wenn ich dieses tue, dann kriege ich jenes, eben sowas in der Art und Weise. Da geht es eben darum, letztendlich Wissen zu erzeugen, das dann auch belastbar ist, dass man möglichst auch über Tests prüfen kann. Die Politik ist was ganz anderes. Die Politik ist ein Mechanismus, der soziale Interessen ausgleicht. Und die Politik ist der Ort, wo man eben verhandelt darüber, welche Lösungen denn so ausfallen, dass möglichst alle damit leben können, dass man einen Kompromiss erreichen kann, mit dem die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen agieren können. Das sind ganz offensichtlich ganz verschiedene Dinge. Was nun häufig gemacht wird, wird gesagt, die Wissenschaft gibt die eindeutige Antwort, es gibt keine Alternative zu dem, was sie sagt. Und deshalb muss die Politik dem folgen, muss einfach das tun, was die Wissenschaft ihr sagt.
Und Sie gehen ja so weit, dass Sie in Ihrem Buch schreiben, dadurch nehmen eigentlich beide Schaden, sowohl die Wissenschaft als auch die Politik.
Ja.
Warum das?
Also die Politik offensichtlich kann nicht mehr so verhandeln mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, nicht mehr so den Ausgleich herstellen, wie es sonst könnte, weil es eben sehr stark eingeschränkt ist. Und die Wissenschaft sieht sich einem Druck ausgesetzt, dass das, was sie sagt, zu einer vorgegebenen politischen Linie passen soll. Es soll also die richtige politische Antwort unterstützen und nicht mehr einfach kalt danach fragen, wie hängen denn nun die Dinge zusammen?
Ich finde das wirklich interessant, weil Sie forschen seit langer Zeit am Klima. Am menschengemachten Klimawandel besteht für Sie kein vernünftiger Zweifel. Die Vorhersagemöglichkeiten der Modelle, lese ich bei Ihnen, die seien sehr, sehr zuverlässig. Sie stellen in Ihrem Buch dar, wie die Klimawissenschaften sich entwickelt haben. Und obwohl Sie das schon so lange erforschen und obwohl Sie ja auch sehen, dass politisch nicht die ausreichenden Konsequenzen gezogen werden, unterstelle ich jetzt mal, trotzdem scheinen Sie diesen Frust zum Beispiel von Fridays for Future, diese Wut, überhaupt nicht zu teilen. Woher kommt das?
Ja, ich meine, Fridays for Future ist eine etwas spezielle Sache. Also mich stört zunächst einmal, dass die Aussagen, die in der Klimaforschung gemeinhin anerkannt sind, zum Teil maßlos übertrieben werden. Zum Beispiel die Behauptung, dass wenn wir jetzt eben die CO2-Emissionen nicht dramatisch senken, wir mehr oder minder sofort automatisch und deshalb in Kipppunkte laufen, die dann große Teile der Welt unbewohnbar machen. Das ist keine Aussage, die aus der Wissenschaft kommt, sondern das ist eine Zuspitzung, die letztlich aus politisch interessierter Seite kommt. Also das frustriert dann schon sehr, wenn man das so erlebt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Klimawandel ist menschgemacht, er ist da und man muss sich darum kümmern, wie man damit umgeht. Aber man muss auch zusehen, dass man Lösungen findet, die tatsächlich auch eine Wirkung zeigen. Und eine wesentliche Nebenbedingung für die Wirkung ist die Akzeptanz, dass das Klimaproblem hervorgerufen wird durch die Emissionen, aber durch alle Emissionen überall auf der Welt. Also dass eine Emission aus Kreuzberg irgendwie wichtiger wäre als eine aus Vietnam, das kann man nicht sagen. Sonst kommt es darauf an, wie viel CO2 kommt überhaupt da in die Luft. Und dann müssen wir uns fragen, in welchem Maße können wir dazu beitragen, dass die globalen 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, oder vielleicht sind es auch ein paar weniger. Wie können wir von diesen 40 Milliarden runterkommen bis zum Jahr 2050? Und das können wir mit durch Verzicht in Deutschland alleine nicht leisten. Wir müssen uns was anderes ausdenken.
Sie kritisieren da also eine Dramatisierung, wie Sie das nennen, und werben, ganz der seriöse Wissenschaftler, der Sie sind, Unsicherheiten nicht kleinzureden, nicht wegzureden etc. Das führt natürlich im politischen Diskurs umgekehrt dazu, dass diejenigen, die eigentlich überhaupt nichts verändern wollen, die der Meinung sind, heizen wir doch einfach weiter, als wäre nichts, dass die dann sagen, ach, sogar der Herr von Storch, der sagt doch, so genau wissen wir das alles gar nicht. Also öffnet das dann nicht die Möglichkeiten, dass sie da instrumentalisiert werden?
Natürlich, selbstverständlich besteht die Möglichkeit. Aber es ist ja nun mal so. Und wenn ich jetzt stattdessen sage, nö, ich weiß das ganz genau, dann nützt das der Wissenschaft überhaupt nicht. Und ansonsten ist aber die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, wir wissen, dass wir durch symbolische Akte gar nichts geändert kriegen. Wenn wir von heute auf morgen alle Emissionen in Deutschland einstellen würden, würde dieser Effekt in kürzester Zeit aufgebraucht sein. Wir müssen also irgendwas anderes uns überlegen. Und da sehe ich eine gewisse Denkfaulheit in der deutschen Bevölkerung, die eben glaubt, sie könnte wie Rumpelstilzchen mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich will das aber. So geht's nicht, sondern wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass die Erfolge, die wir bei der Minderung der Emissionen erreichen, dass die attraktiv sind im Rest der Welt. Und die sind nicht dadurch attraktiv, dass wir den Menschen dort sagen, guck mal, wie schön das ist, wenn man ein bisschen verzichtet, dann hat man doch ein viel gesünderes Leben oder sowas in der Art und Weise. Das ist eine Illusion. Und wenn wir das Klimathema ernst nehmen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir ein Angebot machen an den Rest der Welt für Maßnahmen, die tatsächlich wirksam sind und die letztendlich auch vom Rest der Welt angenommen werden. Und das werden sie nur dann, wenn sie wirtschaftlich attraktiv erscheinen für den Rest der Welt. Ansonsten könnte man natürlich sagen, was wir in Deutschland tun könnten oder müssten, ist, wir müssten die ganze CO2-Geschichte wieder rausholen, die wir reingetan haben. Das wäre also die konsequenteste Lösung. Auf die kommt komischerweise keiner, auch keiner bei Fridays for Future, dass wir eben alles CO2 wieder rausholen. Dann haben wir riesige Berge an Gips oder sonst was hier im Land, will aber keiner haben. Das wäre die sauberste Lösung. Das wäre technisch sehr aufwendig, auch unbezahlbar nach heutiger Technologie. Aber auf die Idee kommt komischerweise keiner.
Auf noch etwas, was in Deutschland relativ wenige kommen, ist, wenn ich das in Ihrem Buch richtig verstehe, dass wir vielleicht nicht nur darauf gucken sollten, wie wir die Klimaerwärmung bremsen, wie wir sie mindern, sondern vor allem noch viel stärker darauf, wie wir uns anpassen für die Klimakrise. Das gilt ja im Gegenteil so unter Klimaschützern manchmal fast schon so ein bisschen als Verrat an der Sache, wenn man sagt, naja, wir sollten vielleicht eher jetzt mal anfangen, Dämme zu bauen. Ihre Position ist das ist kein Entweder-Oder.
Nein, wir haben ja einen gewissen Klimawandel. Schon jetzt, und an den müssen wir uns anpassen. Und je mehr uns die Minderung des zukünftigen Klimawandels gelingt, umso weniger mehr müssen wir uns anpassen. Aber es wird mehr. Ich meine, wir sind ja hoch erfolgreich, wenn wir den Klimawandel begrenzen können auf 2 Grad global gesehen. Und wenn wir 2 Grad kriegen, dann ist damit der Anpassungsdruck auch ganz deutlich da. Das heißt, um die Anpassung müssen wir uns kümmern, insbesondere auch im Rest der Welt. Natürlich.
Aber nicht nur da. Ein langes Kapitel beschäftigt sich in Ihrem Buch ja mit den Nordseesturmfluten zum Beispiel. Machen Sie doch mal plastisch, was heißt dieses 2 Grad, wenn wir das 1,5 Grad Ziel aus Paris nicht erreichen? Was heißt denn 2 Grad für zum Beispiel Hamburg?
Also erstmal würde es bedeuten, dass der Meeresspiegel steigt. Und wenn der Meeresspiegel steigt, dann laufen auch die Sturmfluten höher auf. Das heißt, man muss also schon heutzutage darauf achten, dass der Küstenschutz so angelegt wird, dass man ihn nachbessern kann. Und wenn man hier etwas neu baut, sagen wir mal im Grasbrook-Bereich, dass man die Warft jetzt schon so hoch baut, dass man für absehbare Zeit das auch erstmal ausreicht. Oder das andere sind eben Starkniederschläge, nicht? Dass wir dafür sorgen, dass große Wassermengen, die von oben runterfallen, dass die auch ordnungsgemäß abtransportiert werden können. Ein anderer Punkt könnte sein, wir kriegen höhere Temperaturen, noch verstärkt durch den Stadteffekt. Wie können wir eigentlich mit den Menschen umgehen, die also besonders empfindlich sind gegenüber Hitze, also alte Menschen so wie ich? Was machen wir bei denen, wenn wir eine Hitzewelle haben? Also das sind lauter so Fragen, die man dann stellen kann. Das ist alles kein Grund, nicht die CO2-Emissionen zu vermindern und Techniken zu entwickeln, die dieses wirtschaftlich erscheinen lassen. Aber der Teil, der nicht vermieden werden kann, mit dem muss man eben auch umgehen. Und der wird eben in der Regel unter den Teppich gekehrt.
Und da ist ganz spannend Ihre Kritik sowohl an der politischen Diskussion als auch durchaus an der Klimawissenschaft. Das sei zu sehr aus der Sicht des reichen Nordens. Ja. Es würden zu sehr eigentlich die Erfahrungen anderer Länder ignoriert. Gerade zum Beispiel beim Hochwasserschutz. Warum lernen wir denn da nicht von Bangladesch?
Wir hatten ja 1970 eine furchtbare Sturmflut in Bangladesch. Mit 500.000 Toten. Weiß keiner mehr, weil das Fernsehen damals noch nicht so richtig auf Zack war. In 1990 gab es nochmal 100.000. Diese Zahlen sind deutlich geringer geworden, weil es gelungen ist, auch mit westlicher Beratung einen viel besseren Küstenschutz dort zu implementieren. Also das sollten wir stärker machen, aber natürlich kann es auch sein, dass wirtschaftlich attraktive Methoden zur Minderung der Emissionen, dass solche guten Lösungen eben auch aus anderen Ländern kommen, zum Beispiel aus China oder sonst woher. Und die müssten wir dann am bestenfalls auch bitteschön annehmen.
Damit meine letzte Frage, Herr von Storch. Geben Sie uns aber, wenn Sie ehrlich sind, jetzt am Ende doch wieder politische Ratschläge, oder?
Ich gebe politische Ratschläge in dem Sinne, dass ich sage, hört einander zu. Wägt die verschiedenen Optionen ab. Akzeptiert, dass es verschiedene Interessen gibt, die am Ende darüber entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden, trefft politische Maßnahmen. Ja, diese Empfehlung gebe ich schon, aber ich sage nicht, baut jenes oder sowas in der Art. Das versuche ich zu vermeiden.
Der Klimaforscher Hans von Storch in Deutschlandfunk Kultur. Unser neues Buch, das heißt Der Mensch-Klima-Komplex. Was wissen wir, was können wir tun zwischen Dekarbonisierung, Innovation und Anpassung? Das Buch ist im Dietz Verlag erschienen und kostet 19 Euro. Herr von Storch, Dankeschön.
Ja, selbst danke.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.